Hier lernst du von den Besten. Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast mit Sabine Sattler und Julia Eichhorn.
Erfolgsgeflüster, das ist der Titel unseres Speed Mentoring Podcasts. Und uns geht es im Großen und Ganzen darum, inspirierende Persönlichkeiten vor den Vorhang zu holen, also Einblicke in persönliche und berufliche Erfahrungen unserer Gäste zu bekommen und so den ein oder anderen Impuls mitzunehmen. Das ist die Idee.
Ja, wir, das sind Julia Eichhorn
und Sabine Sattler.
Genau, und Sabine Herrlitschka, vielen Dank, dass du heute bei uns bist und wir freuen uns sehr, heute mit dir auch plaudern zu können.
Ja, Sabine Herrlitschka, es gibt so viel zu sagen, dass wir uns gedacht haben, wir machen am Anfang einmal eine kurze Intro, um die vielen Facetten der Sabine Herrlitschka zusammenzufassen. Also Sabine Herrlitschka, du bist seit 2014 Vorstandsvorsitzende der Infineon Technologies Austria AG mit rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ganz Österreich. 80 Nationen sind dort vertreten und in der Zeit, seitdem du Vorstandsvorsitzende bist, hat sich der Umsatz mehr als verdreifacht. Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist um gut 80% gestiegen und auch der Anteil an weiblichen Führungskräften hat sich beinahe verdoppelt. Dass sich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auch fast mehr als verdoppelt haben, das ist noch die Sahnehaube auf der Torte.
Ja, und bevor Sabine Herrlitschka ihr Wirken nach Villach verlegte, studierte sie Lebensmittel- und Biotechnologie an der BOKU in Wien. Beruflich machte sie bei Baxter Österreich im Büro für internationale Forschungs- und Technologiekooperation, also der Vorgängeroperation der FFG, und als Vizerektorin für Forschungsmanagement und internationale Kooperationen an der Medizinischen Universität in Graz Station. Ja, und dann war Frischluft für den Kopf angesagt. Das Fulbright Scholarship nutzte sie, um ihr Wissen und ihr Netzwerk im Bereich internationale Forschungskooperationen und Technologiepolitik zu vertiefen.
Ja, und das sind nur einige der Gründe, warum Sabine Herrlitschka Stammgast auf der Liste der einflussreichsten österreichischen Managerinnen und Manager ist. Sie ist auch auf europäischer Ebene eine gefragte Expertin und auch Taktgeberin für den gemeinsamen Forschungsraum.
Und genau deshalb ist Sabine Herrlitschka heute unser Gast. Deshalb und weil es bei uns um Speed Mentoring geht und wir uns im Sinne von Lebe, Lerne, Wachse von ihrer Lebensgeschichte inspirieren lassen möchten.
Wenn wir vielleicht gleich starten mit dem, was uns alle am meisten interessiert, nämlich Sabine Herrlitschka selbst zu Wort kommen zu lassen. Wenn du dein Leben, dein Wirken bisher retrospektiv betrachtest, gibt es im Nachhinein diesen entscheidenden Moment, wo du sagst, das war ein Wendepunkt, der hat viele Weichen in diese Richtung gestellt, in die ich dann letztendlich gegangen bin?
Ja, hallo, freue mich sehr auf unser Gespräch. Das ist natürlich eine ganz zentrale Frage, die man sich selber auch immer wieder stellt. Und ich finde, es ist gut, wenn man sie sich stellt. Bei mir war das zweifellos die Entscheidung nach einer sehr umfänglichen wissenschaftlichen Ausbildung, also das Studium, das Doktorat, das Postdoc, dann tatsächlich aus der Wissenschaft, aus der unmittelbaren Wissenschaft rauszuwechseln und in den Bereich des Forschungsmanagements zu gehen. In dem Fall war das damals der sich entwickelnde große neue gemeinsame Forschungs- und Innovationsraum. Also das war für mich ein ganz markanter Punkt und auch im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich mich damals getraut habe, die Entscheidung so zu treffen.
Du bist die Vorstandsvorsitzende von Infineon Austria, einem Technologiekonzern. Ist es jetzt quasi die logische Entwicklung, im Technologiefeld zu bleiben oder ist es dann doch eine spannende Wende, in der operativen Ebene zu landen?
Naja, es hängt, finde ich, immer davon ab, aus welcher Ebene man dann drauf schaut. Oberflächlich betrachtet ist es ein sehr weiter Weg von der Biotechnologie und von der Medizin dann schlussendlich in die Mikroelektronik. Für mich der rote Faden ist immer das Thema Forschung und Innovation gewesen und schlussendlich dieser Gedanke von der Forschung und meiner Begeisterung für die Forschung, meiner Begeisterung für das Neue, dann aber auch immer die Frage zu stellen, wie wird das wirksam? Und das ist Innovation. Das heißt, wie findet sich das dann auch wieder in der praktischen Anwendung? Und das finde ich sehr spannend. Das ist der Punkt, wo ich heute auch wirken darf, nämlich bei Infineon. Und mit den vielen Technologien, die wir beitragen, damit man das Leben, so wie wir sagen, sicherer, grüner, nachhaltiger machen oder entsprechend unserem Motto Dekarbonisierung und Digitalisierung auch voranzutreiben.
Also Sabine, darf ich da vielleicht gleich einmal einhaken? Du hast mir ein Stichwort gegeben, das mir selbst auch sehr unter den Nägeln brennt, nämlich Innovation. Das ist ja etwas, ohne Innovation können wir Unternehmen gar nicht weitertreiben, in die Zukunft treiben, meines Erachtens. Wie machst du das, wie gehst du das im Unternehmen an, als Führungskraft die relevanten Themen herauszufiltern, die so herumkursieren in der Welt und daraus dann sagen, okay, das ist eventuell ein Bereich, in dem möchten wir mehr Innovation weiterbringen?
Ja, als globaler Konzern haben wir im Wesentlichen zwei Wege für Innovationen. Das eine ist ganz stark sozusagen aus den Geschäftseinheiten heraus. Da arbeiten Teams allein in Österreich 2.500 Kolleginnen und Kollegen in Forschung und Entwicklung. Von den 6.000, also die arbeiten natürlich im Rahmen ihrer Geschäftszuordnung, die Visionen bei uns an Roadmaps, an Forschungsprojekten, wo entweder Kundenerfordernisse dahinter sind oder wo wir selber als Infineon sagen, das sind zukünftige Trends, auf die setzen wir. Das ist ein Rahmen, der natürlich durch ein intensives Management auch gegeben ist. Und zusätzlich, und das spricht ein Stück weit das an, Julia, was du meinst, haben wir in Österreich auch ein Innovationsbudget definiert, um nämlich genau auch mehr Freiraum zu geben, um Möglichkeiten zu geben, dass Leute mit Ideen, die halt noch nicht von einem Kunden nachgefragt sind oder wo sich noch nicht gleich ein Trend abzeichnet, aber mit Ideen ausprobieren zu können. Das ist unser Innovations-Accelerator, wie wir ihn nennen. Und da können Leute, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen einer Ausschreibung dann kommen, müssen sich bewerben, müssen sich auch einem strengen Auswahlverfahren stellen. Also dieser Wettbewerbsgedanke ist da ganz stark gefordert und pitchen dann meistens ihre Idee, beschreiben die, werden dann von einer Jury bewertet. Und diejenigen, die das schaffen, das sollten im Prinzip so an die 50% derer sein, die es probieren, damit wir nämlich auch risikoreiche Projekte wirklich fördern können. Die kriegen dann für ein Jahr Finanzierung und können eine Machbarkeitsstudie machen, können mit Partnern gemeinsam ausprobieren. Also die kriegen Freiraum, um ihre Innovationsidee dann auch zu testen. Und schlussendlich geben wir damit eben bewusst diesen Freiraum, der ein Stück weit neben sozusagen den kundengetriebenen Innovationen stattfindet.
Das ist ein ganz schönes Commitment, auch wenn man so ein Budget gibt und so den Freiraum gibt. Ich kann mir vorstellen, das kommt bei den Mitarbeitern ja extrem gut an, wenn man auch sieht, einerseits diese Langfristigkeit und auch ein bisschen auch den Freiraum zum eigenen Gestalten hat, oder?
Ja, ja, absolut. Also da beteiligen sich wirklich viele Kolleginnen und Kollegen. Und vor allem, wir sehen diese Möglichkeit des Ausprobierens innovativer Ideen in Kombination dann mit unserem Innovationspreis. Das heißt, auf der einen Seite können die Leute dann Dinge ausprobieren und auf der anderen Seite holen wir dann erfolgreiche Ideen in unterschiedlichen Kategorien sehr stark vor den Vorhang. Das sind dann auch dafür muss man sich bewerben. Das sind dann natürlich technische Ideen, die etwas geworden sind. Aber das sind auch Innovationen zum Beispiel im HR-Bereich oder PhDs. Und da auch dann Kategorien, die so ein bisschen eine Kulturintervention sind. Also zum Beispiel, wir nennen das Proudly Found Elsewhere. Also wo hat man etwas anderes gefunden, auf dem man aufbauen kann? Und deswegen sozusagen den Lernprozess beschleunigen oder Stichwort Lernen. Ich habe es genannt, der erfolgreichste Fehler. Also wo hat man wirklich, wo sind gravierend Dinge schiefgegangen, aber vor allem das Lernen dann im Vordergrund gestanden und dann aus den Fehlern schnell gelernt. Also auch das sind Kategorien von diesen Innovationspreisen.
Stichwort Innovationspreis, damit man einen Preis vergeben kann, muss man Entscheidungen treffen. Und die ist, wie wir uns denken können, oft schwer. Sabine Herlitschka, wie triffst du Entscheidungen?
Also ich fange mal so an. Die Zeit, wo es eine einzelne Person gegeben hat, die dann irgendwo im Kämmerchen eine Entscheidung getroffen hat, die ist, wenn sie jemals da gewesen ist, ist sie längst vorbei. Also ich sage ganz gern, dieser Cowboy-Stil, den lebe ich nicht und davon halte ich auch nichts. Heutzutage, die meisten Themen sind eigentlich so komplex, sodass als Entscheidungsgrundlage es immer wichtig ist, die entsprechende Faktenlage auch zu haben, sprich die Expertinnen und Experten gut gehört zu haben. Das muss auf den Tisch. Und dann auch als Vorstand sind wir ein Kollektivorgan, dann mit den entsprechenden Leuten, die hier relevant sind, nicht alle, aber die hier relevant sind, mit denen gemeinsam zu einer Entscheidung zu kommen. Und das auch zügig. Man kann ewig lang brauchen, dann hat man irgendwann alle Informationen. Auch eine nicht getroffene Entscheidung ist eine Entscheidung. Also ja, man muss einfach eine gute Balance finden zwischen den Fakten, den relevanten Informationen für eine Entscheidung und dann auch der Dringlichkeit, um eine Entscheidung zu treffen. Und da sehe ich mich in der Position, dass ich so einen Prozess orchestriere, aber dann auch darauf hinarbeite, dass die Entscheidungen getroffen werden, wenn es notwendig ist.
Also heißt das jetzt, eine gute Entscheidung unterscheidet sich für dich von einer schlechten Entscheidung durch den Prozess, wie sie getroffen wird, oder durch das Ergebnis?
Naja, schon beides. Also es muss der Prozess nachvollziehbar sein. Es muss die zeitliche Dimension berücksichtigt sein. Und am Schluss, im Nachhinein, weiß man, ist die Entscheidung gut gewesen oder schlecht. Ja? Aber bei vielen Dingen, ja, im Nachhinein ist man dann auch immer schlauer. Aber ich finde es wichtig, zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen werden muss, den Prozess so aufgesetzt zu haben, dass man die Entscheidung bestmöglich treffen kann.
Da ist ja natürlich oft die Frage auch, wie kommt man dann dazu, dass man nachher, wenn man eine, wie sich ausstellt, dann manchmal im Nachhinein eine schlechte Entscheidung, wie geht man dann weiter? Gehst du dann einfach, sagst, okay, das war die Entscheidung, fertig, oder versuchst du dann nachzujustieren?
Auch da hängt es natürlich sehr davon ab, um was es sich handelt. Also jetzt haben wir von Innovation gesprochen, wenn bei einer Jury aufgrund falscher Faktenlage ein Projekt zu Unrecht ausgewählt worden ist, dann muss man natürlich nachjustieren. Und dann ist es auch eine Frage der Transparenz und Professionalität, dass man hier sagt, ja, Fehler ist passiert, müssen wir korrigieren. Und bei anderen Dingen kann man gar nicht korrigieren. Und auch dann muss man schauen, wie geht man mit einem neuen Informationsstand um. Ja, so ist das Leben.
Um da vielleicht gleich einzuhaken, wenn du eine deiner Entscheidungen rückgängig machen könntest, welche wäre das und warum?
Für mich ist wirklich sehr häufig im Vordergrund gestanden, zu dem jeweiligen Zeitpunkt die Entscheidung so zu treffen, dass ich alles auf dem Tisch habe, was relevant ist. Auch bei mir gab es Situationen, wo ich im Nachhinein gesagt habe, boah, das würde ich mit dem heutigen Informationsstand anders machen. Aber das kann man meistens nicht.
Ein Zitat, das von dir überliefert ist, lautet: Human Relations sind wichtiger als Human Resources. Du hast vorher schon gesagt, deine Entscheidungen werden in einem Kollektivorgan getroffen. Was ist für dich der größte Irrtum zum Thema Führen, den du gern aufklären möchtest, zum Thema Teambuilding, zum Thema erfolgreiches Business?
Naja, ich finde, Führung wird häufig sehr abstrakt dargestellt. Und Führung ist aber etwas, was jede Person betrifft. Es gibt nicht die abstrakten Führungskräfte oder die da oben oder sowas. Führung fängt einmal ganz stark mit einem selber an. jede und jeder ist Führungskraft zumindest für eine Person, nämlich für sich selber. Und wenn man sich selber gut managen kann oder das besonders gerne macht, dann wird man sich wahrscheinlich überlegen, ob man Verantwortung auch für andere übernehmen möchte. Also ich bin eine Verfechterin dessen, dass Führung etwas sehr Alltägliches ist, im Großen und im Kleinen. Und Führung hat viel mit auch da wieder Prozesse orchestrieren zu tun. Wir sind nicht mehr in einer Situation, wo eine Person sagt, dahin geht's und alle folgen. Wir sind heute in einem Umfeld, wo viele Leute, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens, einer Organisation aus gutem Grund auch mitreden wollen oder etwas beizutragen haben. Und es gilt, eine Struktur, eine Organisationsstruktur zu haben, sicherzustellen, damit man Entscheidungen rasch treffen kann, unter den Bedingungen, wie wir es zuerst gesprochen haben, Führung wahrnehmen kann, die Führungskräfte ihre Rolle auch wahrnehmen können, aber trotzdem man das vor dem Hintergrund einer breiteren Involvierung macht. Wir alle sind heute gefordert, Entscheidungen, die wir aus der Führung heraus treffen, auch gut zu erklären. Also Führung heutzutage, finde ich, ist auch fast schon eine Art Dienstleistung.
Also ist Führung zusammengefasst die Dienstleistung in Form von, ich stelle die Organisationsstrukturen und die Prozesse so auf im Unternehmen, damit man eben zu guten Entscheidungen
genau.
kommt und auf der anderen Seite eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter doch so in den Fokus zu nehmen und zu umgarnen oder greift es jetzt schon zu weit, damit sie gerne und produktiv arbeiten?
Naja, es ist eine Frage der Teilhabe. Und hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilhaben zu lassen, zu erläutern, warum manche Entwicklungen in die eine oder andere Richtung notwendig sind und dafür auch den Rahmen zu schaffen. Das heißt, natürlich braucht es eine Struktur, aber innerhalb der Struktur ist Erklären, Kommunizieren und Teilhabe schon eine ganz wichtige Aufgaben, ja.
Du hast es ja auch angesprochen schon, Führungsstil heute. Wie würdest du sagen und charakterisieren, dass sich der Führungsstil über die Zeit verändert oder Führung als Thema auch im Bewusstsein von in der Chefetage sich verändert hat, deiner Wahrnehmung nach? Und vor allem, wie hat sich dein Führungsstil über die Jahre verändert?
Ja, wahrscheinlich, ich hoffe. Also die Nagelprobe ist dann natürlich immer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fragen. Ja? So. Ja, selber ist man da immer ein Stück weit im Bias. Aber ich glaube, es muss eine Kombination sein von Vision geben. Wo wollen wir hin? Da gehört die Vision dazu, da gehört ein Ziel dazu, da gehört dazu, die vielfältige Expertise mit einzubeziehen. Und gleichzeitig, was ich ganz sicherlich nicht mache, ist Micromanagement. Also früher, glaube ich, ist es auch natürlich unterschiedlich nach Bereichen auch viel selbstverständlicher gewesen. Ich habe Micromanagement selber nie mögen, wenn ich es erfahren habe. Und ich mache das auch selber nur ganz ungern, nur dann, wenn ich wirklich muss, weil ich finde, es ist auch ein Stück weit Respektlosigkeit vor der Expertise der anderen. Aber natürlich auch in meiner Führungsrolle habe ich eine Organisationspflicht zum Beispiel. Ich muss sicherstellen, dass wir einen Rahmen schaffen, dass Ergebnisse auch erbracht werden können. Und damit bin ich nicht nur sozusagen für Vision und Ziel verantwortlich, sondern auch dafür, dass Ergebnisse erzielt werden können. Also es ist dann schon noch immer eine Mischung von Führung und Management. Und auch das halte ich für sehr wichtig.
Du hast mir noch ein Stichwort gegeben, das ich im Alltag sehr oft auch wahrnehme, das Micromanagement von Führungskräften.
Ja, wir gesehen, ja, wie du reagiert hast.
Ja, durchaus ein mir nicht unbekanntes Thema. Manchmal habe ich das Gefühl, sie können nicht aus ihrer Haut raus. Wie hast du einen Tipp, wie kann man Führungskräften, speziell jungen Führungskräften, die vielleicht die erste Führungsrolle übernehmen und eben aus dem ein bisschen auch, es ist ja eine Frage des Loslassens meines und des Vertrauens. Wie kann man diesen jungen Führungskräften helfen, einerseits das Vertrauen zu geben und das Micromanagement loszulassen?
Ja, Micromanagement spricht ja auch an den Unterschied von Führen über Ziele und Führen über Maßnahmen. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Ja.
Ich glaube, heutzutage brauchen wir sehr viel mehr das Führen über Ziele, weil die Fragestellungen, mit denen wir alle konfrontiert sind, sind so komplex. Die meisten Führungskräfte sind nicht in der Lage, einfach weil es komplex ist, dann die Details so sehr im Fokus zu haben. Und sie sollten es meistens auch nicht, weil dazu sind die Expertinnen und Experten da. Also ich glaube, der erste Punkt und der erste Ratschlag ist schon mal, sich zu überlegen, führe ich über Ziele oder führe ich über Maßnahmen? Die Krux bei der Sache ist, dass Maßnahmen halt leichter umzusetzen sind und leichter zu überprüfen sind. Das Führen über Ziele ist anspruchsvoller. Aber ich meine, der erste Punkt ist wirklich diese Reflexion auch, sich selber zu vergegenwärtigen, ist das jetzt wirklich ein Ziel oder ist es eine Maßnahme? Wenn es eine Maßnahme ist, was ist denn eigentlich das Ziel? Und vor allem, wie befähige ich die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter dazu, das Ziel erreichen zu können? Und dann spielt aber natürlich schon noch eine Rolle, wenn man sieht, es geht nicht in die richtige Richtung, weil es nicht möglich ist, weil es die Leute nicht können oder weil die Rahmenbedingungen schwierig sind, na, dann muss man sich schon auch involvieren. Da sind wir dann auch wieder beim Management.
Da gilt es dann immer, die richtige Balance zu finden.
Genau, genau das ist es. Und ich glaube, die gemeinsame Reflexion dazu ist wichtig. Die meisten Menschen bemühen sich sehr in ihrem Job. Die wollen gute Leistungen bringen. Und wenn es dann trotzdem nicht funktioniert, ist es, weil sie nicht können, weil die Rahmenbedingungen nicht passen. Aber die meisten Leute wollen gute Ergebnisse bringen. Und es ist unsere Aufgabe als Führungskräfte, sicherzustellen, dass das möglich ist.
Du gehst vom positiven Menschenbild der intrinsischen Motivation und dem aus.
Genau.
Wir wechseln ganz kurz das Thema. It's Work Wrap Time, eine unserer Lieblingskategorien. Und ich starte gleich mal mit der ersten kurzen Frage. Morgen- oder Abendmensch?
Abendmensch.
Buch oder Podcast?
Mehr Podcast.
Berg oder Meer?
Beides.
Kopf oder Bauch?
Der gebildete Bauch. Was ist das? Das ist die Intuition. Die bekommt man, wenn man sich viel mit einem Thema beschäftigt hat und dann die Intuition entwickelt. Das ist der gebildete Bauch.
Das gefällt mir, das nehme ich mit. Was uns doch interessieren würde, was war denn dein erster Job?
Das war ein Praktikum in einer Gewürzfabrik. Da habe ich Gewürze abgefüllt. Da habe ich dann jeden Tag am Abend gewusst, welche Gewürze wir heute hatten. Und es war für mich eine unglaublich lehrreiche Erfahrung, die mich dabei bestärkt hat, bei allem Respekt vor dieser Tätigkeit, aber die mich so bestärkt hat, eine Ausbildung mit aller Ernsthaftigkeit zu machen und richtig in meine Ausbildung zu investieren.
Wenn du morgen für einen Tag einen anderen Job ausprobieren könntest, welcher wäre das?
Wahrscheinlich die Pilotin. Ich habe mal Segelfliegen gelernt und habe das mit viel Begeisterung gemacht und habe es mangels Zeit aufgehört und es war grandios.
Also Pilotin jetzt Segelflugzeug, Linienflugzeug oder doch Überschallchat? Schauen wir mal.
Aber die Fliegerin war schon ziemlich gut.
Freigeist oder Strukturjunkie?
Ja, auch da, es braucht beides. Die Struktur erleichtert uns das Arbeiten. Die Struktur bietet den Freiraum. So viel Struktur, wie notwendig ist, den Freiraum zu ermöglichen.
Wieder die Balance.
Ja, ja. So ist das Leben.
Ja. Frauenquote, ja oder nein?
Ja, ganz eindeutig ja. Wenn jemand eine bessere Idee hat, die wirksam ist, gerne. Aber bisher hat nur die Frauenquote, obwohl sie nicht sehr elegant ist, aber zu der Aufmerksamkeit geführt, dass sich etwas ändern muss.
Mit welchem Wort würdest du deine Persönlichkeit beschreiben?
Naja, auch da, ich würde sagen, es sind drei. Das eine ist ganz sicherlich Vision. Ich finde es wahnsinnig wichtig, eine Vision von dem zu haben, was man macht. Aber dann auch der Pragmatismus in der Umsetzung und die Konsequenz, dran zu bleiben.
Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, lebend oder tot, zum Abendessen einladen könntest, wer wäre das?
Also, ich habe auch da wieder zwei. Und eine historisch wäre ganz sicher der Marco Polo. Ah, den würde ich so gern kennenlernen. Von seinen Reisen erzählt bekommen oder ein Stück weit dabei sein. Also das wäre sicher super. Und das Zweite, was mich auch sehr begeistert, die Katalin Kariko, die die mRNA-Technologie entwickelt hat, die ja in der Zwischenzeit auch den Nobelpreis bekommen hat. Auch die vertritt so vieles von dem, was ich höchst interessant und auch bewundernswert finde.
Würdest du dieses Abendessen selber kochen oder würdest du auswärts essen?
Wahrscheinlich auswärts essen, damit ich mich mehr auf den Inhalt des Gesprächs konzentrieren kann.
Ja. Und letzter Punkt für uns im Wordtrap. Welches Sprichwort oder welches Motto begleitet dich durchs Leben?
Da gibt es ein Zitat. Ich glaube, das wird mehreren Leuten zugeschrieben. The best way to predict the future is to shape it. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Also nicht nur über irgendetwas reden, sondern ja, selber tun.
Und damit ist der Wordtrap auch schon wieder zu Ende. Aber bei den Zitaten bleibe ich gleich, nämlich eines von dir, liebe Sabine. Du hast einmal gesagt, Frau sein allein ist kein Programm. Und wie schaut dein Programm aber aus, dass man, ich weiß, es ist dir auch ein Anliegen, mehr Diversität in Unternehmen, in dein Unternehmen hineinzubekommen. Wie hast du da einen Weg? Wie schaut dein Programm aus sozusagen?
Naja, also ich würde so sagen, wir haben in den letzten 100 Jahren, was Gleichstellung angeht, extrem viel erreicht. Und ich glaube, wir sind heute in einer Situation, wo viele Hürden, wo viele Ungleichheiten, was Chancen angeht, schon sehr, sehr deutlich reduziert worden sind. Und in den 100 Jahren ist auch gesellschaftlich da wirklich sehr viel weitergegangen. Natürlich muss auch noch mehr passieren, aber ich glaube, wir sind heute an einem Punkt, wo wir schon immer darüber nachdenken müssen, was sind Rahmenbedingungen, die Chancengleichheit ermöglichen, aber auch ganz stark die Ermutigung von Frauen, diese Chancen auch offensiv zu nutzen. Und ich bin da schon eine große Verfechterin, sich selber auf die Hinterfüße zu stellen, zu schauen, wo gibt's interessante Menschen, von denen ich lernen kann und das eigene Leben schon einfach ganz aktiv auch in die Hand zu nehmen. Und da kann man viele Dinge erkunden, erschließen und in meinem Fall waren die alle richtig spannend und ja, ich habe aus allen da so viel gelernt, und dazu möchte ich einfach sehr ermutigen.
Hattest du selbst ein Vorbild, ein weibliches Vorbild?
Ja, also für mich ganz prägende Vorbilder waren in der Phase, wo es für mich wichtig war, wenig Frauen, weil es die in der damals so nicht gab.
Ja.
Und ich glaube, Lernen ist gut, wenn man es von allen tut, von den Menschen, die man interessant findet. Und auch den Rat oder die Unterstützung auch offensiv sucht. Also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand, den man bittet, von ihm lernen zu dürfen, die Person zu fragen, dass die das abgelehnt hat. Alle Leute, die ich gefragt habe, und ich habe ein paar gefragt, die haben sich eigentlich sehr darüber gefreut. Und ich finde, auch das ist gesellschaftlich etwas, was wir ein bisschen wenig nutzen, dass wir voneinander lernen. Und vor allem ältere Leute stehen da sehr, sehr gerne zur Verfügung.
Wir versuchen das ja hier ein bisschen da mitzunehmen, das Lernen
genau.
voneinander. Ja.
Genau.
Hast du im Unternehmen auch ein Programm zum Beispiel für ein Mentoring, speziell für Frauen, oder hast du da machst du das generell offen für alle sozusagen?
Also wir bieten diesbezüglich sehr vieles an, für Männer und für Frauen. Gerade auch Mentoring oder Sparring ist für Männer und für Frauen wichtig. Aber natürlich, wir ermutigen auch sehr viele Frauen, das offensiv zu nutzen.
Und hast du das selbst auch mal schon gemacht, als Mentorin zur Verfügung zu stellen?
Ja, ich habe das selber gemacht. Da lernt man selber auch immer sehr viel. Und ich mache das mit sehr viel Begeisterung.
Wir haben ja eine Kategorie, wo wir unsere vorhergehenden Interviewpartner gebeten haben, eine Frage nachfolgende zu stellen. Und die Frage, die der Georg Knill bei uns gelassen hat, ist, was macht dich zuversichtlich und optimistisch für die eigene Zukunft, aber auch für die Zukunft von Österreich und Europa?
Wir haben heute so viel an technologischen Möglichkeiten, gerade wenn wir von Themen sprechen wie Klimawandel, dann ist so viel verfügbar, sodass wir meines Erachtens sehr viel Grund haben, da optimistisch auch einfach heranzugehen und die Dinge umzusetzen. Also gerade wenn ich von meinem Umfeld ausgehe, Infineon ist Marktführer im Bereich der Leistungselektronik. Leistungselektronik erschließt das große Potenzial der Energieeffizienz. Die Chips, die wir bei Infineon letztes Jahr produziert haben, 9,5 Milliarden, sind in der Lage, 10 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Das sind 13% der CO2-Emissionen von ganz Österreich. Und wir tun gerade bei der grünen Transformation oft so, als würde es dieses große Potenzial, was wir an Technologien schon haben, was Innovation bieten kann, was Forschung und Entwicklung bieten kann, was schon erarbeitet worden ist und was erarbeitet wird. Wir neigen dazu, das ein Stück weit zu unterschätzen. Und die Tatsache, dass es das gibt, gerade in meinem Bereich, wo ich vieles davon kenne, macht mich unglaublich optimistisch, dass wenn wir es schaffen, all das wirklich in die Umsetzung zu bringen, wenn wir da zusammenarbeiten und diese Umsetzung auch gemeinsam aktiv vorantreiben, da wird uns viel gelingen. Da ist uns schon viel gelungen und da wird uns sehr viel gelingen.
Für mich noch eine Frage, bevor wir zu den letzten, in die Schlussrunde kommen, zu den letzten Fragen. Du hast ja einen unglaublich großen Bereich, einerseits bei Infineon, aber du hast ja auch die Verantwortung in der industriellen Vereinigung auf Bundesebene übernommen. Das heißt, dein Kalender ist, da wird man sicher nicht sehr viele leere Bereiche und Termine finden. Wie organisierst du dich selbst?
Na, erstens einmal, man braucht echt ein gutes Team. Man schafft es nur, wenn man gut im Team zusammenarbeitet. Und das ist mir ganz wichtig. Da schätze ich den Input von den Leuten in meinem Umfeld extrem. Und das haben wir bei der IV auch geschafft. Auch da haben wir ein tolles Team. Julia, das weißt du auch persönlich.
Ja, kann ich bestätigen, ja.
Genau. Und darauf baut Erfolg schon auf. Und das Zweite ist dann natürlich schon strukturiert zu sein. Ich bin ein großer Fan davon, sowohl bei meinem Kalender wie auch sonst bei den Aufgaben ganz deutlich zu unterscheiden, was ist wirklich wichtig und was ist dringend. Wir neigen dazu, uns von den dringenden Dingen treiben zu lassen und die wichtigen Dinge rücken dann ein bisschen in den Hintergrund. Und ich achte mit gewisser Radikalität darauf, dass wirklich die wichtigen Dinge im Vordergrund stehen. Ich lasse mich ungern von den Dringenden treiben. Mhm. Und das trifft auch auf den Kalender zu.
Also die Fragestellung, mit der du dich selbst auf Kurs hältst, ist im Endeffekt, ist es wichtig oder ist es dringend? Und im Fall des Falles ist wichtig first.
Genau. Und meist, ich meine, bei dringenden Dingen kann man das nicht immer umgehen, aber viele Dinge werden dann dringend, wenn man ihnen vorher nicht genug Platz gegeben hat. Also damit ist auch die Message verbunden, zum richtigen Zeitpunkt zu agieren und nicht zu warten, bis es dringend wird.
Bei so vielen wichtigen Themen, die auf deinem, in deinem Kalender drinnen stehen, stellt sich mir schon auch die Frage, wie schaltest du ab? Wie tankst du deine Batterien wieder auf?
Ich habe vor ein paar Jahren begonnen, Geige zu spielen. Und das macht den Kopf sehr rasch frei, weil man sich da richtig konzentrieren muss.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich mache sehr gern Sport. Rauszugehen hilft auch, da wirklich den Kopf ein Stück weit frei zu kriegen und auch neuen Ideen den Platz zu geben. Und das Dritte ist, Schwimmen das ganze Jahr, auch um diese Zeit.
Wow. In den Kärntner Seen, also nicht im beheizten Hallenbad, sondern...
Genau, wir sind derzeit bei 8 Grad. Ich war heute früh.
Respekt.
Bei der Geige würde ich auch noch einmal gerne einhaken. Warum Geige?
Weil ich die Geige sehr schön finde. Eine Geige kann so schön singen. Und aber auch die Faszination, weil es wirklich schwierig ist und weil man sich da richtig konzentrieren muss. Und weil es toll ist, wenn man etwas gelernt hat.
Toll, wenn man etwas gelernt hat. Das ist ja schon einmal die beste Überleitung zu einer unserer finalen Fragen. Und zwar, welchen Ratschlag würdest du denn der jungen Sabine Herlitschka mitgeben auf ihrem Lebensweg?
Ja, ich glaube, einen Punkt, den ich ja tatsächlich auch gemacht habe, geh deinen Weg, such die Dinge, die dich begeistern, dort, wo die eigene Begeisterung ist, dort hat man viele, viele seiner Talente, dort kann man wirklich gut werden. Und das ist für mich gekoppelt damit, von den Besten zu lernen und auch die Freude dabei zu haben. Ja, und damit gestalten zu können. Ich bin ein großer Fan von der Gestaltungskraft und ja, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten seinen Beitrag zu leisten.
Letzte Frage. Was würdest du unserem nächsten Interviewpartner gerne fragen?
Wie stärken wir die Gestaltungskraft? Wie kommen wir aus der Situation heraus, dass wir heute... Ja, wir spüren so eine Schwere gesellschaftlich. Und jetzt gibt es natürlich viele schwierige Situationen. Ja, stimmt. Ja. Aber auch andere Generationen hatten echt schwierige Situationen. Wir sind nicht die Einzigen. Ja. Und trotzdem, ja, gerade wenn wir an unsere Großeltern oder so zurückdenken, ich meine, das muss man sich vorstellen in Europa. Aber trotzdem, wie stärken wir die Gestaltungskraft insgesamt gesellschaftlich, sodass man genau die vielen positiven Entwicklungen, die wir auch haben, die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir die so einsetzen, dass die Welt morgen ein bisschen besser wird als heute.
Sehr spannend, da freue ich mich auch schon auf die Antwort drauf.
Und auf die Welt.
Und auf die Welt, ja.
Genau.
In diesem Sinne, liebe Sabine, vielen, vielen Dank für dein herzliches und sehr offenes Gespräch.
Sehr gerne. Hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch.
Ja, und wir freuen uns an alle, die uns zuhören, wenn ihr unseren Kanal abonniert und bei der nächsten Episode wieder reinhört, wenn es wieder heißt, Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast, bei dem wir uns inspirieren lassen.
Bis dahin, habt eine gute Zeit.
Danke Sabine und danke euch.
Danke euch.
Das war Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast. Ein Podcast der jungen Industrie.